Liebe Grüße, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute mit dem lieben Philipp Baske von Nanotap. Grüß dich.
Hallo Timo, schön bei dir zu sein.
Jetzt kurz vor Weihnachten, dann so mal die letzte Episode, wird wahrscheinlich zwischen den Jahren rauskommen. Warum sprechen wir heute? Im Grunde bist du mir schon vor 2 Jahren aufgefallen, weil ich immer wieder auf LinkedIn gesehen habe, dass du aktiver bist, auch aktiver wo ist. Ich glaube, ich habe dich sogar vor einem Jahr schon angeschrieben und dann habe ich da, glaube ich, ja, auf eine Antwort gewartet jetzt für ein Jahr. Habe es dann jetzt nochmal versucht. Ja, aber sehr cool, dass wir heute zusammensitzen. Im Grunde geht es heute darum, wie man, klar gesagt, ein Deep Tech-Unternehmen bootstrapped aufbaut, auf über 250 Mitarbeiter mit ja, einem sehr ja, wohlgelegenen Umsatzpotenzial, was ihr da auch entwickelt habt. Und dann auch reinzugehen und zu schauen, was war dafür wirklich wichtig. Was gab es für Probleme, was gab es für Zäsuren auf der Unternehmerreise bei euch? Warum hast du das ganze Ding auch gestartet? Und dann gibt es noch ein paar Überraschungsthemen, in die ich da später reingehe. Die werde ich jetzt noch nicht triggern.
Sehr schön.
Also, Philipp, so wie baut man so ein Unternehmen bootstrapped auf? Es ist sehr, sehr selten, dass ihr in der Größe, in der Branche, in der ihr tätig seid, das ganze bootstrapped aufbauen könnt und auch so aushaltet. Also gebt da gern mal kleinen Input, wie es auch gestartet hat und was dafür wichtig ist.
Ja, sehr gern, das ist sehr, sehr wertegetrieben. Also bei uns ist ein sehr hoher Wert. Sage ich mal, Disziplin und Unabhängigkeit. Und der Aufbau ist schrittweise und eher langsam. Also du hast schon angesprochen, wir sind jetzt 250 Leute. Die haben wir über 15 Jahre aufgebaut, sind dann im Schnitt pro Jahr 15 bis 20 Leute dazu. Ziemlich konstant, manchmal schneller, manchmal langsamer, aber das ist so eine Konstante. Du baust es langsam auf. Und das immer die Verlockungen des schnellen Geldes von Venture Capital und Private Equity, um sehr schnell viele Leute einstellen zu können. Was man wissen muss, ist, Integration von Leuten kostet Zeit und damit Profit. Also wir schauen sehr stark auf Profitabilität und Effizienz von unseren Mitarbeitern, dass wirklich die Mitarbeiter, wenn wir sie onboarden, sehr gut integrieren können, mitnehmen und ihre Power sehr schnell auf die Straße bringen. Also wir denken sehr stark von der Implementation. Also wie bekommen wir unsere Ressourcen möglichst schnell auf die Straße, um Umsatz zu machen und dann profitabel zu sein?
Okay, bringen wir uns gern kurz zurück, so vor 12 bis 15 Jahren. Ich glaube, ihr habt das jetzt vor fast 15 Jahren gegründet gehabt. Also es ist jetzt schon eine Zeit her. Wie ging das Ganze los? Was war auch der Punkt, dass du gesagt hast, du möchtest das gründen oder ihr möchtet das gründen? Und wie war der Start? Gab es da Startschwierigkeiten oder ging das alles relativ leicht von Hand?
Zu dem Warum der Gründung gibt es so zwei Punkte. Der eine ist technisch, der andere ist persönlich. Der technische Grund ist, wir hatten eine alte, vergessene Messmethode, die falsch beschrieben war, wiederentdeckt. Die war zu dem Zeitpunkt schon 150 Jahre alt. Die hatten wir wiederentdeckt, hatten also eine coole Technologie in unserer Tasche. Und das andere ist ein privater Antrieb, warum ich in der Biotech-Branche bin. Also meine Mutter hatte Brustkrebs. Damals war das, also 10 Jahre vorher, wäre es eine tödliche Version gewesen. Das Glück war, es gab ein Biotechnologie-Medikament, ziemlich neu auf dem Markt, Trastuzumab oder auch Herceptin genannt von Roche, das diesen Brustkrebs dann heilbar gemacht hat. Und es ist so, in meiner Familie sterben die meisten an Krebs. Das heißt, ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen, habe Angst davor. Und das hat mich in die Biotech-Branche getrieben, diese Heilungsstory von meiner Mutter, dass Biotechnologie, ein biotechnologisches Medikament geholfen hat. Und ich Angst um mein Schicksal habe und aber nicht, mich dieser Angst nicht hingeben möchte, sondern ich will was tun. Das ist unternehmerisch, ich will immer was machen. Und gleichzeitig war dann die Analyse, was kann ich tun? Kann ich einen eigenen Wirkstoff, ein eigenes Medikament entwickeln? Wenn ich sehr viel Glück habe, dann schaffe ich ein Medikament in mein Leben. Und da ist zu entwickeln die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering. Also sehr kleiner Hebel, sehr viel
Ja.
Glück notwendig. Und das andere ist, da gibt es auch so einen Spruch aus dem Gold Rush. Wer wird im Gold Rush reich? Wenige Gold Nugget Sucher, aber alle, die Schaufeln und Hacken dafür herstellen. Und zwar auch hier die Analyse Tools for Drug Discovery. Wir stellen die Werkzeuge her, die Instrumente, die die Scientists brauchen, um die Wirkstoffe zu finden. haben so einen großen Hebel. Mittlerweile haben wir 20.000 Nutzer, sehr intelligente Wissenschaftler, die finden viel mehr raus, wie es ich allein hätte machen können. Und deswegen sind wir in die Biotechnologie gegangen. Deswegen haben wir eine Firma gegründet. Technologie und private Motivation.
Und was waren so die Anfänge? Ich habe mich vorher natürlich auch ein bisschen schlau gemacht über den Start und auch, warum ihr das gegründet habt. Und es ging eigentlich so los, dass du ins Consulting wolltest, dass du in die Big Four gehen wolltest und dadurch angefangen hast, glaube ich, einen Businessplan zu schreiben. Und der
Ja.
Businessplan war dann letztendlich die Firma, richtig?
Ja, genau. Also ich habe festgestellt, dass ich ein sehr schlechter Wissenschaftler bin. Wollte daraus, habe mich dann ab 2006 umgeschaut, da rauszukommen. Und 2006 wurde dann auch die Krebs von meiner Mutter diagnostiziert. Da ist alles angefangen und ist dann zusammengekommen, diese Technologie im Pocket, die Motivation in Biotechnologie zu gehen und durch dieses Schreiben von Businessplänen mit der Motivation rauszukommen aus der Wissenschaft, dann Kontakt zu der Wirtschaft, zu Business Angels, Investoren, auch zu großen Pharmakonzernen. Das ist dann alles in den Jahren 2006 bis 2008 bis zur Firmengründung zusammengekommen.
Okay, got it. Und wenn du jetzt so eine ganz normale Laie, ich glaube, bei mir in der Audience sind 99% Betriebswirten, denen erklären würdest, was ihr macht, mit einfachen Worten. Was ist so der Unterschied zu dem, was andere machen? Ja, und was wollt ihr auch letztendlich richtig lösen?
Das Wesentliche ist, wir machen das Unsichtbare sichtbar, also optische Messtechnik. Und ich glaube, wir alle, du hast ja schon Weihnachtsfeiern angesprochen, jetzt vor Weihnachten, die können mal eskalieren und du brauchst nach der Weihnachtsfeier ein Aspirin. So ein Aspirin kennt jeder, ist ein chemisches Medikament. Sehr einfach von der Komplexität her. Kannst du dir vorstellen, es ist Komplexität wie ein Fahrrad. Und diese neuen biotechnologischen Medikamente sind sehr, sehr viel komplexer. Wenn Aspirin ein Fahrrad ist, ist so ein Antikörper, biotechnologisches Medikament, eher die Komplexität vom Flugzeug. Ist aber immer noch unsichtbar klein. Das heißt, sehr schwer greifbar. Du musst dann den zusammenbauen, irgendwie handhaben können, produzieren können. Wahnsinnig komplex, unsichtbar klein. Und deswegen brauchst du Analytik, um dieses Medikament überhaupt finden und dann auch verbessern und produzieren zu können. Und wir liefern genau die Messtechnik dafür, um diese unsichtbare Komplexität handelbar zu machen.
Gut, ist klar. Und ihr seid mittlerweile über 250 Leute. Was sind so der Großteil des Teams? Womit befassen die sich? Was ist so deren Daily Arbeit?
Ja, der Großteil des Teams ist tatsächlich im kommerziellen Bereich. Sehr viel Marketing, noch mehr Sales, weltweit nah beim Kunden, sehr viel Produktion und Operations. Und dann knapp über 50 Leute in R&D. Aber Großteil ist wirklich sehr, sehr kundennah. Was, glaube ich, auch unser Key-Faktor war, als wir ausgegründet haben, haben wir nicht wie viele andere als erstes einen Entwickler eingestellt, sondern als erstes jemanden, der baut und als zweites jemanden, der verkauft.
Okay, bist du jemand auch, der selber im Sales sich wohlfühlt und sagt, ich nehme es selbst in die Hand?
Ja, ich liebe es, beim Kunden zu sein. Das
Ja.
ist ein Energizer, Kundenbesuche. Ich mache jedes Jahr zwischen 20 und 30 Kundenbesuche. Und da hole ich so meine Energie raus. Wenn ich auch sehe, wie die Kunden unsere Geräte einsetzen, unsere Produkte einsetzen, das ist so, deswegen baue ich die Geräte, deswegen verkaufen wir sie, damit sie genutzt werden.
In welchen Märkten seid ihr hauptsächlich aktiv?
Also Großteil ist mittlerweile Industrie, ein Teil ist auch noch Grundlagenforschung, Universitäten und Institute. Wichtigster Markt ist USA und da ist es Boston. Mit manchen Produktgruppen machen wir in Boston mehr Umsatz wie in Deutschland.
Ja, ist ein riesen Bubble eigentlich, was das Thema betrifft, richtig?
Ja, ist es.
Ja, das ist spannend. Ich hatte nämlich auch von dir einen LinkedIn-Post gelesen. Ich glaube, der kam auch jetzt zuletzt raus. So das Thema Sales, Schrägstrich, das Thema Product, so was ist wichtiger und was machen auch die meisten falsch? Da hattest du, glaube ich, auch gesagt, so die drei wichtigsten Fähigkeiten für so einen Bootstrap Aufstieg ist eigentlich Sales, Sales, Sales
Ja.
und nichts anderes. Und das
Genau.
ist sehr spannend, weil natürlich kann man sich in kleine Metriken auch verfangen und sich sagen, okay, das Produkt ist noch nicht gut genug, dass ich es verkaufe. Aber ich glaube, die meisten sträuben sich auch dann davor zu verkaufen. Ist dann so ein bisschen auch das Versteck dahinter und zu sagen, hey, ich muss mein Produkt noch weiterentwickeln, weil ich kann es noch nicht richtig verkaufen. Aber das Problem ist eigentlich, man kann es nicht verkaufen. 100%. Ja, dann lass uns reingehen in ja gewisse Zäsuren, die ihr auch hattet. Du hattest beim Vorgespräch echt spannende Sachen schon gesagt. Das eine war, dass ihr innerhalb von 24 Stunden mal 20 Leute entlassen musstet. Ähnliches auch bestimmt noch andere Sachen. Aber was waren so die Top 3 ja, Zäsuren, Einschnitte, Tough Times, die ihr hattet und warum sind die auch gekommen? Dass auch andere Gründer, die jetzt hier zuhören, sagen können, okay, das kann ich so und so verhindern. Und was habt ihr auch daraus gelernt?
Ja, die ersten 2 Jahre der Firmengründung waren so, ich meine, eine wilde Odyssee. Kannst auch mit dem Begriff beschreiben, denn sie wussten nicht, was sie tun. Also wir hatten keine Ahnung, wie wir Geld verdienen sollen. Haben dann viel rum, also welche Märkte, gehen wir in den Diagnostikmarkt rein, gehen wir in den R&D-Markt rein, gehen wir in die Medizintechnik rein. Da war dann die Entscheidung, wir sind klein, aber schnell. Also gehen wir in Märkte rein, die nicht reguliert sind, weil Regulation mach dich langsam. Deswegen war die erste richtige Entscheidung, nicht in die Diagnostik zu gehen, die stark reguliert ist, sondern wirklich in die Wirkstoffentwicklung, die nicht reguliert ist gesetzlich. Weil da kann man schnell Produkte auf den Markt bringen und muss nicht 3, 5 Jahre auf eine Zulassung und Zertifizierung warten. Das war die erste wichtige Entscheidung. Das andere war dann, wir standen zwischen der Entscheidung, Services zu machen für Kunden, also Dienstleistungen oder Produkte herzustellen. Wir haben Dienstleistungen für Software, das geht schneller. Ist überhaupt nicht unser Mindset. Also können wir gar nicht. Räumen uns die Nackenhaare. Wir sind, Stefan und ich sind persönlich einfach so, dass wir was bauen müssen, dass wir in die Händen halten können und wohin stellen können. Das war eher eine Persönlichkeitssache.
Also kurze Reihenfrage da vielleicht. Habt ihr das dann auch versucht? Habt ihr auch gestartet damit oder habt ihr es vornherein abgekappt?
Wir haben versucht, also wir haben es ein Jahr lang versucht und es war einfach nur schlimm. Es hat nie so richtig funktioniert. Also ist nicht unser Mindset, muss man aber so lernen und konnte es dann abhaken.
Got it. Wie ging es dann weiter?
Dann haben wir uns entschieden, das war wirklich nur, das war rein nur eine Entscheidung, also okay, wir hören jetzt auf zu entwickeln, auszuprobieren, wir bauen jetzt einfach ein Gerät und versuchen es zu verkaufen. Das war die wichtigste, das war einfach nur diese Entscheidung zu treffen. Da wurden wir auch durch einen Mirko und Berater getriggert, der gemeint, ihr müsst jetzt einfach eine Entscheidung treffen, irgendwas, könnt auch würfeln. Aber allein diese Entscheidung zu treffen und dann auch die ersten 30 Fehlversuche auszuhalten, bis dann der Nummer 31 endlich gekauft hat, das war so der Key. Ich glaube, es ist auch sowas, man liest viele Erfolgsstories über Gründer und es liest sich immer wie so eine gerade Linie zum Erfolg. Aber das war eher komplette Odyssee und nur Scheitern. Also wir sind sehr, sehr oft gescheitert und immer wieder aufgestanden, haben stur und fest an unseren Erfolg geglaubt, bis dann der 31. Sekunde endlich zugeschlagen hat.
Glaubst du, den Gründern und den Firmen heutzutage, den Startups, fehlt so eine Art von Geduld auch in kleinen Fällen, die ihr vielleicht habt?
Ich sehe sehr viel Geduld und Hartnäckigkeit. Was oft fehlt, ist das kommerzielle Denken. Also viele Deep Tech-Gründungen. Ich bin vor allem Gründer aus der Wissenschaft. Und aus Biotechnologie ist sehr stark akademisches Denken vorhanden. Und auch in der Branche, wenn immer jemand von der Uni in unsere Firma geht, sagt dem Professor gern mal, er wechselt auf die dunkle Seite. Also der Ruf der Industrie ist sehr, sehr schlecht. Das heißt, du musst dagegen viele Sachen kämpfen. Aber das Kommerzielle ist eben genau, wir sind in der globalen Marktwirtschaft, ist eine Marktwirtschaft. Der gesellschaftliche Auftrag einer Firma ist, Geld zu verdienen, profitabel zu sein und Steuern zu bezahlen. Also wenn du eine Firma gründest, geht es ums Geld. Du musst Geld verdienen und profitabel sein. Das ist ein gesellschaftlicher Auftrag.
Got it. Und warum war persönlich für dich die Forschung nichts? Warum hast du gesagt, Forschung ist nicht etwas, was ich machen will, sondern lieber etwas Betriebswirtliches?
Ich fand Forschung spannend, faszinierend als Kind, habe immer Spektrum der Wissenschaft gelesen. Für Physik und Talent und habe dann auch so ein philosophisches Thema in der Doktorarbeit angefangen, Origin of Life. Und dann festgestellt, ich denke nicht drüber nach, warum irgendwas so ist. Ich denke immer drüber nach, was kann ich damit machen? Wie kann ich es nutzbar machen? Also ich habe nicht das Mindset vom Forscher.
Okay. Was glaubst du, sollte denn das Mindset vom Forscher sein? Was du nicht hast?
Ein Forscher ist wirklich das Warum verstehen. Warum ist etwas so und Wissen schaffen? Also ich komme auch damit klar, wenn ich nicht verstehe, warum etwas funktioniert. Ich muss nur sehen, dass es funktioniert, dass es immer funktioniert. Dann bin ich happy und kann es verkaufen. Und beim Forschern sehe ich, die können damit nicht ruhig schlafen. Die müssen wirklich verstehen, warum etwas so ist und können erst weitermachen, wenn das Verständnis da ist.
Und war dann die anfängliche Entscheidung zu sagen, ich will in die Beratung gehen, genau das, dass du schon damals wusstest, so Forschung oder Beratung, ich will lieber die Beratung. Und dann kam das Unternehmen natürlich erst danach.
Das Spannende an der Beratung war, viele Einblicke in viele Firmen zu bekommen und in viele Bereiche. Also das war sehr Neugier getrieben. Ich habe mich schon immer für Wirtschaft interessiert, sehr stark, und fand es so spannend, Einblicke zu bekommen, wie es läuft. Genau.
Und so das Thema Bootstrapping. Es liegt natürlich auf der Hand, welche Vorteile das hat. Aber es liegt auch wahrscheinlich genauso groß auf der Hand, welche Vorteile es haben könnte, wenn man sich ja Fremdkapital dazu holt. Was ist wirklich oder was sind die ein bis zwei Gründe zu sagen, ihr macht das nicht? Habt ihr vor, es vielleicht in Zukunft zu machen? Gibt es da vielleicht eine Hürde, die ihr noch selber kriegen wollt und danach zu sagen, ihr macht Fremdkapital?
Aber wir haben tatsächlich alles ausprobiert. Wir haben Geld gebraucht, verzweifelt Geld gebraucht. Wir waren öfters mal knapp vor der Insolvenz. Wenn die Unterschrift nicht gekommen wäre, wären wir am nächsten Tag insolvent gewesen. Das heißt, wir haben tatsächlich nach Private Equity, haben doch mit verschiedenen Firmen gesprochen, gesucht. War halt Finanzkrise 2008, eher wenig Geld vorhanden, haben uns aber nicht nur auf dieses Geld von Investoren verlassen, sondern auch das Produkt vorangetrieben und versucht, über Kunden Geld zu bekommen. Und irgendwann dann die Entscheidung getroffen, jetzt fokussieren wir uns nur noch, nachdem das erste Produkt da war, nur noch darauf, dieses Produkt fertig zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen. Und haben dann keine Zeit mehr in eine Kapitalsuche gesteckt, weil das bindet einfach auch dein Mindset. Du musst dann immer zwischen Produkten mit Kunden und Investoren wechseln, was unterschiedliche Mindsets sind, und musste ich auch deine Zeit verteilen. Die Entscheidung war dann, wir haben beides ausprobiert und dann gesehen, wir haben mit Produkt, wir sind am Markt, wir kriegen Geld dafür und sind voll darauf fokussiert.
Okay, und würdest du denn jedem Deep Tech Unternehmen, was jetzt in der Größe von euch ist oder vielleicht auch da war, wo ihr vor 3 bis 4 Jahren wart oder 5 Jahren wart, denen immer empfehlen, erst Bootstrap zu starten? Oder gibt es Fälle, seid ihr vielleicht ein Sonderfall, dass ihr das jetzt Bootstrap macht und sonst sollte man das auf jeden Fall mit Fremdkapital machen? Wie siehst du das
Ich
Ganze?
glaube, jeder ist ein Sonderfall. Jeder muss, glaube ich, wissen oder sollte wissen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Es gibt Private Equity, Venture Capital, Business Angel, institutionelle Geldgeber und Bootstrapping. Und du musst immer für dich entscheiden, auch im Team, was für dich gerade die gangbare und vor allem auch die mögliche. Also oft hast du viele Möglichkeiten, theoretisch, aber nur eine geht. Und es ist sehr schwer rauszufinden. Und das ist das Wesentliche beim Unternehmen. Du musst das Unternehmen vorwärts bringen und das machen, was möglich ist und was geht. Das heißt, es ist oft eine eher theoretische Frage, was du machen kannst. Oft schränkt sich dein Raum der Möglichkeiten sehr stark ein, wenn es vorwärts treibst und richtig durchdenkst. Bootstrapping ist eine gute Möglichkeit, ist am Anfang sehr hart. Hinten raus hast du viele Freiheiten mit Private Equity und Venture Capital. Kannst du sehr schnell wachsen. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, wenn mir damals jemand 100 Millionen gegeben hätte, ich hätte nichts mit dem Geld machen können. Ich hatte noch nicht die Erfahrung, nicht das Know-how, eine Firmenstruktur aufzubauen, ein Team aufzubauen, was das Geld schnell auf die Straße bringt. Weil sobald du das Geld bekommst, musst du liefern. Das sehe ich in den USA sehr stark. Da gibt es Leute, die gut sind, Venture Capital einzuwerben. Die haben das schon ein paar Mal gemacht. Die haben ein Team an Leuten. Sobald sie das Geld bekommen, holen die all das Team aus 5 Leuten zusammen, also Chief CSO, CFO, Chief Growth Officer, die bringen auch wieder ihre Teams mit und die haben innerhalb von 4 Wochen ein Führungsteam, das sofort die 100 Millionen auf die Straße bringt.
Das ist ein guter Punkt, den du da nennst, weil das ist ein Problem, was vielleicht gar nicht viele erkennen, zu sagen, hey, wenn ich jetzt das Geld einsammle, aber ich habe das Know-how noch nicht, das Ganze auch zu konvertieren in Erfolg fürs Unternehmen, dann sollte man das vielleicht auch erstmal lassen, 100%.
Ja.
Das ist ein super Punkt. Ja, spannend. Und wie ist so das Thema Innovation für euch im Unternehmen? Wie handhabt ihr das? So, du meinst, das Thema Kommerzialität ist euch wichtiger als das Thema Produkt und Entwicklung und Innovation. Aber ja, wie ging das bei euch los mit der Innovation? Wo standet ihr auch vor 10 Jahren noch? Und wie viel Signifikanz hat es zugenommen in den nächsten Jahren, dass ihr jetzt das Produkt habt, beziehungsweise die Innovation, die ihr jetzt Stand jetzt habt?
Ja, Innovation ist so Teil unserer DNA. Das ist immer noch so, dass 100% von unserem Umsatz aus Produkten kommen, die jünger als 5 Jahre sind. Also wir sind sehr stark innovationsgetrieben. Das hast du als Deep Tech-Unternehmen automatisch. Deswegen betone ich so die kommerzielle Seite, weil das Innovation, Technik vorantreiben, Technologie vorantreiben, ist so stark in der Persönlichkeit drin, dass es nicht so stark aktiv zumindest benannt werden muss. Der Kern ist, eine Technologie ist noch kein Produkt. Du musst erst schauen, wenn Technologie mit dem Kunden nie zusammenkommt, dann kannst du daraus ein Produkt machen und damit auch eine Innovation. Innovation muss immer dem Kunden Nutzen bringen. Das heißt, nicht der Entwicklungsingenieur entscheidet, was eine Innovation ist, sondern der Kunde. Und deswegen ist die kommerzielle, du musst ständig mit dem Kunden sprechen. Das ist für mich auch die kommerzielle Seite. Den Geldströmen folgen, Geld ist sehr gut informiert und vor allem mit dem Kunden reden. Was will der Kunde und was braucht der Kunde? Muss nicht immer dasselbe sein, wollen und brauchen. Und das treibt die Innovation voran. Ansonsten ist es nur Technologie.
Wie siehst du das Thema Technologie und Innovation auch im Pharmabereich? In Deutschland und in Europa. Klassisches Beispiel: antidepressiver Mittel, Schrägstrich CBD-Öl. Da habe ich mir letztens eine Studie nochmal durchgelesen, dass ja, bei Angstzustörungen oder auch Anxiety da CBD-Öl oft das richtige Produkt wäre, aber natürlich durch Big Pharma, dass die Antidepressiva immer direkt vermittelt werden, wo jetzt in der Schweiz zum Beispiel nur CBD-Öl zu verkaufen ist. Wie viel Innovation wird dadurch auch gedrosselt und gedeckt, weil halt Big Pharma dazwischen liegt? Also wie viel Politik siehst du auch in diesem ganzen Thema?
Ja, da viele Krankenkassen mit dabei sind und stark reguliert ist, immer um Menschenleben geht es, immer viel Politik dabei, auch sehr viel Ethik. Das, was du am Markt siehst, ist, dass die Pharmafirmen, praktisch jeder Pharmakonzern macht mittlerweile Krebsforschung. Das heißt, der Markt der Krebsforschung ist sehr stark, fast schon überbevölkert. Und wir sehen gerade einen Shift von Entwicklungsressourcen hin zu Erkrankungen des Nervensystems, also auch Depressionen. Auch Alzheimer und Parkinson, da wird jetzt immer mehr gestartet. Also die Pharmafirmen folgen sehr stark dem Markt und auch Trends. Wenn mal eine Firma, oder jetzt Obesity Drugs, jetzt hat Novo Nordisk, Eli Lilly diese Erfolge mit ihrer Gewichtsabnahme, Wirkstoff, es kauft auch Roche stark zu. Also auch sehr stark trendgetrieben. Eine Firma ist mit einem Medikament sehr erfolgreich. Dann die nächste Firma sehr erfolgreich und dann fangen es an, alle zu machen. Wenn es dann alle mal machen, müssen sie wieder was Neues machen, um den Börsenkurs zu beeinflussen. Also du musst ja ständig dich verändern, um glaubhaft zu machen, dass es besser wird.
Glaubst du, der Mensch steht da auch noch im Mittelpunkt oder ist es mittlerweile jetzt mal natürlich den Kapitalismus weggestellt, aber wie viel Mensch ist da noch im Mittelpunkt?
Also immer wenn es so mit Menschen aus der Pharmakonzern kannst dann individuell sprichst, ist der Mensch immer im Vordergrund. Was dann als Gesamtkonzern, was dieser Organismus draus macht, sieht dann oft unmenschlich aus. Aber jeder einzelne Entwickler, Forscher, den ich getroffen habe, ist sehr menschengetrieben in der Branche. Also für individuell steht der Mensch im Vordergrund. Aber teilweise hast du auch so wirtschaftliche Sachen, dass gewisse Diagnosen oder Behandlungen sind zwar vielversprechend, aber wären so teuer. Allein die Herstellung geht nicht günstiger. Was ist teurer, wäre das Bruttoinlandsprodukt. Und es dann noch etliche Jahrzehnte braucht, um das wirtschaftlich machbar zu machen.
Verstehe. Was ist für euch das Big Picture für die nächsten Jahre? Wo wollt ihr noch hin? Wo willst du hin? Wo siehst du auch euch in der Industrie platziert?
Also unser Traum ist, dass irgendwann jedes Medikament mal mit einem unserer Geräte entwickelt oder verbessert wurde. Das ist so der Impact nach innen. Also unser Footprint in der Industrie. Wir wollen es so auch ermöglichen, neue Medikamente zu entwickeln. Also wie gesagt, wir machen das Unsichtbare sichtbar und ermöglichen teilweise krankheitsrelevante Moleküle anzugehen, die vorher nicht angehbar waren. Die hießen so undruggable targets. Da gab es auch jetzt was für Krebs, das sogenannte KRAS, das allein in den USA pro Jahr für 100.000 neue Fälle zugänglich ist. Das wurde durch unsere Methode möglich, das überhaupt mit Wirkstoffen angreifen zu können, überhaupt Forschung damit machen zu können. Das ist natürlich sehr befriedigend, wenn du siehst, dass deine Technologien, deine Produkte das ermöglichen, überhaupt ein neues Feld der Wirkstoffforschung zu eröffnen.
Verstehe. Ja, und du hattest eben schon gesagt, das Thema Kommerzialität ist natürlich bei euch im Vordergrund. Innovation steckt in der DNA. Aber wie wichtig ist es dann für euch auch zu wachsen? Also du hattest im Vorgespräch auch erzählt, so das Thema People steht oder auch letztendlich, wie führt ihr Leute, wie wohl fühlen die sich bei euch, wie gesund wachst ihr auch, ist wichtiger als letztendlich, was der ja auf dem Papier steht an Umsatz Ende des Jahres. Kannst du das vielleicht noch mal vertiefen?
Ja, wir wachsen, um neue Sachen machen zu können. Also wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr ein Gerät auf den Markt bringen. Das war unser Traum vor 15 Jahren, als wir gegründet hatten. Und wir sind jetzt endlich so weit, es entwickeln zu können. Also wir machen das auch, um das dann wirklich auch, um die R&D-Kapazitäten, die Produktionskapazitäten zu haben, so ein Gerät auch herstellen zu können. Zum anderen ist dann so, dass die Kunden so ein Investment in so ein teures Gerät nicht machen, ohne das Vertrauen, dass die Firma das auch noch 10 Jahre lang unterhalten kann. Das heißt, wir mussten erst das Vertrauen aufbauen. Und wir sehen auch, dass wir sind noch relativ neu für unsere Branche, dass die meisten Kunden uns noch gar nicht kennen. Und wir sind aber überzeugt, dass wir die besten Tools für die Wirkstoffforscher haben. Und ich will, dass das jeder kennt. Und dann der kann ja frei zwischen uns und der Konkurrenz wählen, aber ich will zumindest jedem die Option geben, Wirkstoff in unseren Geräten zu entwickeln. Also wir wollen unseren Impact, unseren Footprint erhöhen, dass ich irgendwann mal meinen Kindern, wenn sie ein Medikament bekommen, sagen kann, das wurde mit unseren Geräten entwickelt.
Ja, was unterscheidet euch denn konkret von der Konkurrenz?
Aber bei uns ist gerade sehr konkret, in unserer Größe sind wir weltweit gerade die einzige Firma, die noch Gründer geführt ist. Alle anderen wurden von Großen aufgekauft, die noch eigenständig sind. Und wir denken, wir machen auch teilweise Entscheidungen, die nicht unbedingt geldgetrieben sind, sondern wir machen bewusst Sachen, die unsere Branche weiterbringen, die Wissenschaftler weiterbringen. Auch weil wir nicht müssen, wir müssen nicht immer an Geld denken. Wir können auch Sachen machen, die sozial oder wissenschaftlich sinnvoll sind.
Ist
Das ist
letztendlich auch ein Prozess, den ihr über die Jahre entwickelt habt, logischerweise.
Ja, genau. Das ist diese Unabhängigkeit, nicht geldgetrieben, also nicht Geld verdienen zu müssen, nicht wachsen zu müssen. Wir können auch Jahre einlegen, in denen wir nicht wachsen, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt die letzten 2 Jahre sehr stark gewachsen. Wir haben sehr viele neue Mitarbeiter. Das machen wir erstmal langsamer, lassen jeden reinkommen, nehmen ein bisschen Druck aus dem Kessel und fahren auch bewusst langsamer und sagen bewusst, wir wollen nächstes Jahr nicht wachsen. Wir wollen uns erstmal alle finden und unsere Abläufe wieder optimieren. Das ist schön, sowas machen zu können.
Ja, gab es einen Punkt, wo das Wachstum sehr, sehr groß war, wo ihr sehr schnell gewachsen seid in den letzten Jahren?
Die ersten Jahre haben wir immer verdoppelt.
Okay.
Und gerade in den letzten 18 Monaten haben wir über 60 neue Mitarbeiter eingestellt. Also über ein Drittel gewachsen. Deswegen sagen wir auch jetzt, jetzt wollen wir nicht wachsen, ganz bewusst. Jetzt wollen wir uns alle finden und unsere Abläufe wieder optimieren.
Ist natürlich ein Luxus, Luxusgut, Luxusproblem in dem Sinne, was man natürlich auch auf Marktseite bzw. auf Kundenseite so kommunizieren kann. Von wegen, hey, wenn ihr bei uns Kunde werden wollt, ist das schön, aber wir sind jetzt nicht abhängig von euch, dass ihr kauft. Das ist halt ein gutes Gefühl auch im Markt,
Ja, das ist
ne?
es.
Lass uns noch zu dir gehen. Was gibt es für dich für Vorbilder von anderen im Unternehmertum, hast du Vorbilder? Von wem holst du dir auch gerne mal Tipps ab? Wie sieht es bei dir aus?
Da hatte ich auch schon mit Stefan eine lange Diskussion drüber, weil wir zwei tatsächlich kein so direktes Vorbild haben, wo wir sagen, ich will jetzt wie Elon Musk oder Jeff Bezos sein und schaue mir da viel ab. Also ich schaue viel ich bin sehr geschichtsinteressiert. Ich finde es sehr cool, was Robert Bosch schon sehr früh gemacht hat. Der hat zum Beispiel auch gesagt, ich verliere lieber Geld als Vertrauen. Was auch sehr wichtig ist, auch in der heutigen Zeit und gerade in unserer Branche geht alles über Vertrauen. Ich schaue mir auch viel dieser dieser ehrbare Kaufmann, der in der Hansezeit entstanden ist, der auch sehr nachhaltig denkt, wo es um Vertrauen geht, um Handschlag, dass man wirklich zum Wort steht, dieses berühmte Walk the Talk und viel aus Science-Fiction-Roman.
Okay.
Also ich hole mir meine Anregungen überall her. Viel auch von Mitarbeitern, anderen Geschäftsführern. Ich lerne am liebsten aus der Praxis. Wo es mich auch reingetrieben hat, ist, mein Opa war Landwirt, eigenständig, also Unternehmer praktisch, mit einem kleinen Bauernhof. Und mein Opa hat nie gejammert, schon gar nicht übers Wetter, weil das kann er nicht ändern. Und meine Eltern, die angestellt waren, haben über die Chefs gejammert. Und das hat mich, glaube ich, auch stark beeinflusst für ein Unternehmertum. Wenn du dein eigener Chef bist, dann kannst du nicht jammern, weil du hast es entweder selbst in der Hand, dann darfst du nicht jammern, dann musst du es ändern. Oder du hast es eben nicht in der Hand, weil es nicht veränderbare Sachen wie das Wetter sind, dann darfst du auch nicht jammern und es einfach ignorieren. Das hat mich, glaube ich, stark geprägt.
Welches Learning glaubst du, gab es aus den letzten Jahren, was du hattest, was euch extrem geholfen hat im Unternehmenswachstum?
Ja, wir haben festgestellt, Stefan und ich, dass wir Bottlenecks geworden sind, so bei 180 Mitarbeitern und da unsere Kapazität waren. Und dann haben wir ein Executive Team, also Mittelmanagement praktisch eingeführt und sehr viel das ganze Tagesgeschäft abgegeben. Und seit wir das gemacht haben und auch, ja, ich bin kein großer Freund von Regeln, auch eher jemand, der Regeln bricht, aber wir haben dann unternehmensweiten Objective Key Results eingeführt. Das ist von Intel und Google bekannt. Da kannst du aber auch ein beliebiges anderes Framework nehmen, aber einfach ein Framework zu haben, das uns also zwingt, alle 3 Monate in der geordneten und vorbereiteten Art und Weise company-wide miteinander zu sprechen und zu synchronisieren. Allein so ein Toolset zu haben, das eine Regelmäßigkeit reinbringt, um diese komplexe Firma zu synchronisieren, plus dieses Management-Team, das waren so die Key Learnings. Sind wir aber nicht selbst drauf gekommen, hat uns eine Mitarbeiterin drauf gestoßen. Die Jocelyn kam irgendwann und hat gesagt: Hey, Stefan, Philipp, ihr müsst abgeben, ihr seid zum Bottleneck geworden.
Bottleneck in welchem Sinne?
Also, alle Entscheidungen mussten durch Stefan und mich durch. Aber die Firma war zu komplex, als dass wir alle Daten noch verstehen und erfassen konnten und haben deswegen die falschen oder gar keine Entscheidungen getroffen.
Und wie habt ihr das vor den OKRs? Ich kenne das auch, das System. Wie habt ihr das davor geregelt und wie war davor die Organisationsentwicklung bei euch?
Noch viel mündlich, also miteinander reden. Eher so Meetings sieht ja jeder mit jedem, aber da waren immer, einer hat es früher als der andere gewusst. Dann wurde es von Informationen überholt. Da hast du teilweise Entscheidungen so schnell auf den Gang getroffen.
Ja, okay. Bist du derjenige, der auch intern so ein bisschen die Prozesse aufgebaut hat, oder war das dein Kollege?
Aber wir haben uns Mitarbeiter reingeholt, die sowas können. Wir haben irgendwann festgestellt, das können wir nicht. Schon gar nicht diszipliniert durchziehen. Deswegen haben wir erkannt, wir müssen uns Mitarbeiter holen, die sowas können. Und jetzt haben wir Top-Mitarbeiter, die das super machen. Und wir mussten lernen, die machen zu lassen, weil das ist so gegen unsere Persönlichkeit. Wir wollen eher Regeln brechen, eher disruptiv Sachen verändern.
Ja.
Und Regeln, sich an Regeln halten, ist eher gegen unsere Persönlichkeit. Das haben wir, aber für die Firma ist gut. Deswegen haben wir das für die Firma so aufgesetzt und das läuft super. Auf jeden Fall, solange wir uns raushalten. Ab und zu verfällst du in so alte Muster rein und mischst dich wieder ein. Und ich muss mich immer wieder aktiv dazu zwingen, mich rauszuhalten.
Verstehe. Dann zum Schluss jetzt eigentlich auch, was würdest du einem jungen Gründer, der vielleicht seine ersten 1 bis 2 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht hat, jetzt mitgeben, was dir sehr geholfen hätte, hättest du es gewusst, als ihr so bei 2 bis 3 Millionen Jahresumsatz wart?
Ja, mein Rat ist es, sehr viel auf externen Rat holen, also ein Netzwerk aufbauen. Das habe ich damals vernachlässigt. Das sehe ich jetzt, wie viel das Netzwerk wert ist. Sehr viel auf externe hören und immer bedenken, dass das, was ich sage, nur Erfahrungen sind, die in der Vergangenheit richtig waren, aber nicht für die Zukunft sein müssen. Also sehr viel Austausch. Und das Wichtigste ist, sich eine Peer Group zu schaffen an Leuten, die ein bisschen weiter im Level sind, von dem du lernen kannst, und die musst du immer wieder neu holen. In jedem Stage von einem Unternehmen brauchst du Level, Leute, die auch bei diesen 2,3 Millionen grad waren, vielleicht 2, 3 Jahre vor dir, die dir jetzt Feedback geben können, wie du den nächsten Schritt machst. Nicht den Sprung, sondern du brauchst Rat für den einen nächsten Schritt.
Verstehe, alles klar. Cool, vielen Dank, Philipp.
Lange Bier.
War mir eine Freude. Das ist der letzte Podcast dieses Jahr.
Cool.
Bis genau nach dem DHL-CEO von Middle East Africa jetzt gewesen.
Cool.
Also eigentlich auch eine coole Story, deine Story. Ja, bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Wenn man Fragen hat, wie kann man dich am besten erreichen?
Am besten über LinkedIn. Da
Okay.
schaue ich regelmäßig rein. Kann ein bisschen dauern wie bei dir. Hoffentlich nicht ein Jahr. Ich versuche schneller zu sein. LinkedIn ist am besten.
Ja, aber man hat ja gelernt, Geduld ist das Beste und Ausdauer ist am besten. Von daher,
Absolut.
in diesem Sinne, Philipp, vielen Dank dir und bis dann.
Danke dir, Timo.